Würdet ihr im Namen der Wissenschaft einen Menschen leiden lassen? Nein? Und was, wenn wir euch sagen, dass es unbedingt nötig ist? In den 60er Jahren erforschte Milgram genau diese Frage und prägte damit nachhaltig unser Verständnis von Befehl und Gehorsam. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychotrip, dem Podcast, in dem Roland und ich die große Welt der Psychologie ein klein wenig erkunden. Aber bevor wir mit dem neuen Thema starten, Roland, erstmal hallo.
Hallo erstmal.
Was hast du denn heute mitgebracht?
Was ich heute mitgebracht habe, ist der zweite Teil der berühmten Erfolgsreihe. Nein, aus unserer oder meiner kleinen Reihe Experimente quasi der zweite Teil. Wir haben ja neulich schon das Rosenhan-Experiment gehabt und heute das Milgram-Schock-Experiment.
Ein weiterer Klassiker.
Genau, weiteres recht bekanntes. Eigentlich wollte ich sogar zwei Experimente heute gleich mitbringen, weil ich wollte ursprünglich Milgram und das Zimbardo-Experiment, also Stanford Prison, zusammenwerfen. Aber dann bin ich bei Milgram hängen geblieben und ich fand es so spannend, dass ich dachte, das hat eine eigene Folge verdient und dann können wir immer noch schauen, ob wir das andere auch nochmal machen.
Um deine berühmte Reihe fortzusetzen.
Genau. Wer das Experiment kennt, ich hoffe, keine Sorge, wir werden sicherlich einiges Neues beitragen, vor allen Dingen methodische Details, weil ich bin tatsächlich ziemlich darin versunken, wie eigentlich dieses Experiment sich aufgebaut hat. Denn daraus ergibt sich tatsächlich auch, was so heute als Erklärung mit dazu rangezogen wird. Wir schauen natürlich auch so, wie würde das zum Beispiel heute aussehen? Ne? Genau, und wer es noch gar nicht kennt, der kann sich jetzt überraschen lassen und einfach mal mit in der Methode versinken, würde ich sagen.
Okay, dann mal los.
Okay, genau, also wir befinden uns wie bei so vielen dieser berühmten und heute ethisch fragwürdigen Experimente am Anfang der 60er. Wir haben Stanley Milgram, der ist Professor in Stanford. Und der rekrutiert insgesamt hunderte von Versuchspersonen im Verlauf von 2 Jahren. Aber erstmal 40, die gegen Geld an einer Studie im Labor in Yale stattfindet. Und du magst ja Biografien und gleichzeitig so ein bisschen für Sammler unnützen Wissens. Milgram selbst ist Jahrgang 1933, wurde als Sohn jüdischer Immigranten in New York geboren. Und seinen Highschool-Abschluss machte er zusammen übrigens mit Zimbardo. Ja, also Ach. Die beiden sind alte Highschool-Buddies. Und neben seiner Arbeit, über die wir gleich reden werden, ist Milgram übrigens Urheber des sogenannten Small-World-Phänomens. Also diese These, dass man mit jedem anderen Menschen über nur 6 Verbindungen verbunden ist. Genau, reden wir heute nicht drüber, ist auch relativ unspektakulär. Milgram selbst, jüdischen Ursprungs also und im Aufwachsen geprägt von Nazi-Deutschland. Also er und seine Eltern waren halt in New York in Sicherheit, aber seine Familie war stark betroffen und diese Berichte aus Europa hinterließen halt einen Eindruck auf ihn. Und während seiner Unizeit und kurz vor dieser Studie war auch der Eichmann-Prozess in Jerusalem. Und da war diese berühmte Aussage von Eichmann, er hätte ja nur Befehle befolgt. Ne, und die hat Milgram hier auch mit aufgegriffen. Und in diesem Licht sind auch seine Studien zu sehen. Wobei selbst der Begriff Studien, also manche bezeichnen die sogar eher als Demonstrationen. Also ihm wäre es mehr darum gegangen, seine Thesen, seine Theorie nachzuweisen, als eigentlich Erkenntnisse zu gewinnen. So, also konkret könnte man sagen, ihm ging es darum zu zeigen, dass sich normale Menschen dazu bringen lassen, Komplizen zu sein. Also einfach nur Befehlen zu folgen, selbst wenn das auf Kosten anderer Menschen geschieht. Er selbst ging aber auch nach seinen Aussagen und Aufzeichnungen, das wurde recht exzessiv ausgewertet, ging er eigentlich nicht davon aus, dass sein Experiment so in Anführungszeichen erfolgreich sein würde, wie es am Ende war. Spoiler für dich und für unsere Hörerinnen und Hörer. Milgram wird ja, also die Experimente werden immer wieder gerne als Beispiel für Gehorsam genommen. Achtet doch mal bitte drauf, welche Faktoren ihr findet, die das Handeln der Versuchspersonen begünstigen oder erklären. Also warum sie so handeln, wie sie handeln. Und weil das relevant dafür ist, machen wir das Ganze mal aus Sicht der Versuchsperson.
Okay. Ich bin jetzt Versuchsperson.
Genau, wir beamen dich mal kurz 60 Jahre zurück. Du siehst eine Annonce in der Zeitung, da gibt es $4 für die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie zum Thema Lernen und du darfst dafür nach Yale. Ich sehe dich die Nase rümpfen, aber $4 sind viel Geld.
Das war damals viel wert, ne?
Ja, davon kannst du mal richtig ordentlich essen gehen, ne? So, also das lohnt sich. Und das ist in Yale, ne? Also das ist eine Adresse. So. Du kommst da an, mit dir kommt noch ein zweiter Teilnehmer an, das ist ein sympathischer Mit-40er und da steht ein Versuchsleiter im weißen Kittel, ne, der strahlt richtig Autorität aus und gibt euch eine Einführung. Also es geht um Lernen, ein Lernexperiment und er erzählt euch, die Wissenschaft weiß heutzutage eigentlich nahezu nichts über den Zusammenhang zwischen Bestrafung und Lernen und darum soll es heute gehen. Ne? Und er sagt, ihr werdet gleich losen. Einer von euch wird Lehrer sein und einer Lerner. Ich benutze den Begriff mal, ist ein bisschen sperrig, aber es ist die bessere Übersetzung und nicht Schüler. Also einer ist Lehrer, einer Lerner. Dann zieht ihr Zettel aus dem Hut, ne, und du hast Glück, du bist Lehrer oder Lehrerin. Mhm. Und dann wird der Lerner in einen Raum gebracht, du bist dabei und der Versuchsleiter schnallt den auf einen elektrischen Stuhl. Ne, also richtig so ein schicker Stuhl, dann kriegt er Elektrodenpaste raufgeschmiert, um Verbrennungen zu vermeiden, sagt der Versuchsleiter. Kriegt die Elektroden dran. Der sagt, wir beschnallen ihn an, damit er nicht flieht. Ne? Not escape. Ne? Und die Elektrode wäre verbunden halt mit einem Apparat im Nebenraum. Vielleicht guckst du ein bisschen skeptisch, wie du es gerade tust und fragst, ist das nicht gefährlich? Und er erklärt dir, nein, also diese Schocks, die können zwar extremely painful sein, aber sie würden keinen permanenten Gewebeschaden hinterlassen.
Und höre ich zu dem Zeitpunkt, dass die lernende Person sagt, dass sie das will?
Ja, die ist freiwillig da. Tatsächlich erklärt, wunderbare Vorlage, der Versuchsleiter erklärt euch, egal wie das Experiment ausgeht, eure $4, die sind jetzt schon verdient. Ja, also ihr seid eigentlich frei, ne? So, wir machen okay. Jetzt das Experiment, aber die $4, die gehören euch. Und bevor ihr in den Nebenraum geht, hast du noch mal die Gelegenheit auszuprobieren, wie dieser Schock sich anfühlt. Und weil du neugierig bist, lehnst du das auch nicht ab. Jedenfalls tun es die meisten nicht. Ja, und du kriegst einen 45-Volt-Schock verpasst. Ne? Also du merkst wirklich einmal, wie sich das anfühlt, wenn man so einen Schock
hat. Wie viel ist das?
Das ist relativ wenig, aber es ist schmerzhaft. Ja, also okay. Ist schon nicht so, dass du sagst, hihi, sondern wirst schon irgendwie einmal zusammenzucken und sagen, aua.
Also wie so ein Mückenbrutzler.
Was auch immer ein Mückenbrutzler ist, aber ja.
Ja, es gibt so Geräte, die kann man sich auf den Mückenstich drücken, die tun ganz schön weh und werden so heiß und man kriegt so einen kleinen Schlag.
Ja, du kriegst keinen Schlag. Das ist ein Hitzeschmerz, den du da hast. Du kriegst einfach, das ist einfach nur Hitze.
Okay. Aber, also fühlt sich anders an.
Genau. Es krampft halt so ein bisschen, ne? In dem Moment, wo du Elektrizität in die Haut kriegst, ziehen sich die Nerven so ein bisschen zusammen. Genau. Auf jeden Fall wirst du jetzt in den Nebenraum geführt und ab jetzt kannst du den Lerner nicht mehr sehen. Ne? Sondern der Versuchsleiter steht neben dir und erläutert dir jetzt, wie das Experiment funktioniert. Der ist sehr bestimmt, aber nicht unhöflich. Der Ablauf ist so: Es wird eine Reihe von Wortpaaren gelernt. Na, also sowas wie Hund, Baum, Katze, Tisch. Und die soll halt gelernt werden. Und dann wird sie abgefragt. Und dazu liest du dann immer eins von den Worten vor und 4 Möglichkeiten. Und der Lerner muss dann halt einen Knopf drücken, welche der Möglichkeiten die richtige war. Das heißt, du siehst nicht, oder du hörst ihn nicht, was er sagt, sondern du siehst nur eine Lampe leuchten, mit welcher Antwort er letztlich geantwortet hat. Ansonsten steht vor dir der Schockgenerator. Der wird dir dann auch erläutert. Das ist ein ziemlich eindrucksvolles Gerät, ne? Und da sind 30 Schilder dran, also 30 Schalter mit jeweils einem Schild. Und die sind beschriftet von 15 bis 450 Volt.
Das heißt, meiner war so der dritte Schalter, die 45 Volt.
So ziemlich, genau. Die sind auch noch gruppiert, so in 4er-Gruppen. Und das geht los bei Slight Shock über Strong Shock, Intense Shock, Extreme Intensity Shock bis Danger Severe Shock. Und die letzten beiden sind markiert mit XXX. So, deine Aufgabe, wie gesagt, ist dem Lerner was beizubringen. Und immer wenn der eine falsche Antwort gibt, dann sollst du die Wollzahl erhöhen, die neue Wollzahl ansagen und dann den Schalter drücken. Und wenn du das machst, dann blinkt ein rotes Licht auf, es ist ein Summen zu hören, es klickt, ein Zeiger von einem Voltmeter springt hoch. Na, also das sieht schon ziemlich echt aus, was da passiert. Ja, und dann mach dir einen Testlauf, bei dem du irgendwie bis, glaube ich, weiß nicht, hab ich nicht aufgeschrieben, 150 Volt gehst oder so. Und dann beginnt der richtige Lauf. Und bis du bei 300 Volt angekommen bist, und kleiner Spoiler, jede Versuchsperson ausnahmslos geht bis mindestens 300 Volt, passiert gar nichts. Also du schockst fröhlich für dich hin, der Lernende antwortet ziemlich häufig falsch. Das heißt, ihr kommt relativ schnell an den Punkt, dass du immer wieder erhöhst und immer wieder erhöhst. Und bei 300 Volt, als du den Schock verabreichst, da hörst du auf einmal so einen Schlag gegen die Wand aus dem Nebenraum. Also der haut gegen die Wand. Und vielleicht guckst du ein bisschen irritiert und sagst, was ist jetzt los? Und der Versuchsleiter sagt, bitte weitermachen. Und jetzt stellst du die nächste Aufgabe und da kommt keine Antwort mehr. Und der Versuchsleiter sagt, ja, nach 5 bis 10 Sekunden behandle das bitte als falsche Antwort. Und dann hast du 315 Volt und wenn du den verabreichst, dann schlägt der nochmal gegen die Wand. Und ab da kommt gar nichts mehr. Also kein Geräusch, keine Antwort mehr. Tja. Und nun? Was macht man denn jetzt so als Versuchsperson?
Also ich glaube, ich hätte vorher schon aufgehört. Ich hätte mir Zutritt zu dem Raum verschafft und mir mal angeguckt, was da los ist.
Aber was heißt du hättest, also gut, wer hättest dir Zutritt, was hättest du gemacht?
Ich hätte meine Materialien abgelegt, hätte gesagt, ich möchte jetzt in den Raum. Und dann wäre ich zu der Tür gestürmt, die ich ja vorher gesehen habe und hätte versucht, die zu öffnen.
Aber in dem Moment, wo du irgendwas sagst, würde der Versuchsleiter mit durchaus Autorität sagen, bitte weitermachen.
Das wäre mir so egal.
Dann sagt er, für das Experiment ist es notwendig, dass Sie weitermachen.
Würde ich sagen, Ihr Experiment ist mir völlig egal.
Dann sagt er, es ist absolut notwendig, dass Sie weitermachen.
Dann würde ich an ihm vorbei zur Tür gehen.
Dann sagt er, Sie haben keine Wahl. Sie müssen weitermachen.
Dann sage ich, ich habe meine $4 doch schon.
Genau. Und wenn du dann, manche haben auch geantwortet, wir sind hier nicht in Russland, wir sind in den USA. Dann, wenn du dann noch mal was dagegen sagst, dann wird das Experiment abgebrochen. Aber du musst diese Stufen von bitte weitermachen bis Sie haben keine Wahl, musst du machen.
Ja, ich bin ja tatsächlich recht widerspruchsfreudig. Ich glaube, es hätte schon so laufen können.
Kann ich mir durchaus vorstellen. Interessanterweise, vielleicht das kurz vorgezogen, Milgram hat vorher Psychologen und Studenten gefragt, wie weit würden wohl die Leute gehen? Und die Schätzung war, dass vielleicht 1-3% überhaupt auf diese höchste Stufe kommen würden. Ja, also man ging davon aus, die würden alle weit, weit vorher aussteigen. Okay, um den Ablauf noch kurz zu Ende zu bringen, nach dem Experiment gab es noch ein Interview mit den Versuchspersonen. Da wurden sie unter anderem gefragt, ob sie davon ausgingen, dass das schmerzhaft war, was der Lerner da über sich ergehen lassen musste. Und dazu hat er ihnen eine 14er-Skala gegeben. Ne? Also auf einer Skala von 1 bis 14 konnten die einschätzen, wie schmerzhaft das wohl war. Die durchschnittliche Antwort war 13,4. Ja, also es war bewusst, das muss wehgetan haben. Und dann gab es ein Debriefing. Ne? Das heißt, dann kam der Lernende von dem Raum gegenüber, kam halt rein und dann wurde aufgeklärt, nein, der hat gar keinen Schock bekommen. Ne? Das war natürlich alles nur eine Simulation. Ja? Und sie haben gerade niemandem hier irgendwie Schaden zugefügt.
Aber gab es eine Reflexion, nachdem sie gesagt haben, 13,4, warum sie es trotzdem getan haben?
Bestimmt. Also ich muss jetzt an der Stelle sagen, Milgram hat diese Studien noch ganz häufig wiederholt. Wir kommen auch so ein bisschen dazu, was die Thesen sind, warum die Leute sich so verhalten. Aber erstaunlicherweise hat dabei nie eine Rolle gespielt, was sie selbst gesagt haben. Mhm. Also es ging eigentlich immer um Beobachtung. Und wo wir gerade bei Beobachtungen sind, es ist auch nicht so, dass die Leute sich da leichtfertig durchgezogen haben. Also das die haben ganz eindeutig Spannungssignale gezeigt, die haben geschwitzt, die haben sich auf die Lippen gebissen, die haben gestottert, die haben sich die Fingernägel ins Fleisch gehauen. Bei ein Drittel, schreibt er, hat man sowas wie nervöses Lachen beobachtet, die haben nervös gegrinst, die haben unkontrollierte Zuckungen gehabt, bis hin zu einem, wo sie abgebrochen haben, weil der unter dem Stress zusammengebrochen ist. Da habe ich habe nachher noch so einen Bericht, wie sie es beschrieben haben. Um das, die Ergebnisse jetzt vielleicht nochmal kurz, das ist jetzt wenig überraschend. Er sagt, alle Versuchspersonen gingen bis mindestens 300 Volt. Das war gelabelt als Extreme Intensity Shock. Und danach haben ein paar peu à peu abgebrochen. Mal zwei bei der Voltzahl, dann wieder einer bei der nächsten und so. Zwei Drittel, 26 von 40, sind die volle Distanz gegangen. Also sind bis 450 Volt gegangen.
Bis zu diesem XXX?
Ja, bis zum bitteren Ende. Am Rande, fast alle seine Protagonisten sind männlich. Also auch in den Folgestudien, aber es gab später auch Studien und das hat keinen großen Unterschied gemacht, ob Mann oder Frau, egal auf welcher Seite. Selbst wenn eine Frau auf dem Versuch, das war so eine Studie aus Polen, die haben sich da ganz viel von erhofft, glaube ich. Die haben eine Frau auf den Stuhl gesetzt als Lernende und einen Mann die Schalter bedienen lassen und haben gesagt, na komm, die Männer müssen doch das schwache Geschlecht beschützen und das war auch nicht. Also es hat keinen Effekt gehabt. Tja. So stehen wir erstmal ein bisschen da, ne? So. Was macht man jetzt als Forscher, wenn man sowas Neues gefunden hat und alle sagen, das haben wir jetzt nicht erwartet? Am besten sichert man halt seinen Lebensunterhalt damit, ne? Also Milgram hat die nächsten vielen Jahre halt ganz viele Studien dazu gemacht. Eine davon schneiden wir gleich nochmal an. Und er hat halt dann irgendwann Theorien aufgestellt, was jetzt seine Versuchspersonen wohl so gehorsam werden ließ. Er hat die Studie genannt, die erste Behavioral Study of Obedience. Ja, also er hat diesen Charakter der Gehorsamkeit hervorgehoben. Er hat auch über Nazi-Deutschland direkt geschrieben in der Einleitung. Ne? Also das ist sein Aufhänger gewesen. So, also vielleicht mal die Frage jetzt. Du hast das Ganze jetzt gehört. Was denkst du, was sind so Einflussfaktoren? Also warum sind die Leute so folgsam gewesen?
Ich glaube zum einen, dass man gleichzeitig angekommen ist mit der anderen Versuchsperson, weil das ein bisschen den Zweifel wegnimmt, dass das eine gestellte zweite Person sein könnte. Und man durch den Zufall das Gefühl hat, es hätte ja auch mich treffen können und so richtig schaden werden die uns dann schon nicht. Das gehört vielleicht ins Experiment mit rein. Dann dieser Punkt der Zustimmung. Also, dass beide im Raum sind, als es erklärt wird, dass die andere Person sagt, sie ist einverstanden mit der Lernerrolle, also dass es quasi so eine explizite Zustimmung gab. Dann, dass man selbst weiß, wie der Schock sich anfühlt und also so ein Gefühl hat von, okay, ich habe ja auch Schmerz erfahren, ich weiß, was ich tue, kann quasi so einen Anteil Verantwortung davon übernehmen und wahrscheinlich Autorität, dadurch, dass der Versuchsleiter sehr autoritär auftritt, du hast ja gesagt, nicht unhöflich, aber sehr bestimmt und auch klare Anweisungen gibt. Und dann bräuchte man ja Mut zum Widerspruch. Und ich glaube, vielen Menschen fehlt der Mut zum Widerspruch, gerade gegen mehrmalige Widerstände. Und die lassen sich dann drängen zum Weitermachen, auch gegen eigene Zweifel, gerade wenn jemand sehr autoritär auftritt. Und vielleicht hat es auch noch mit der Sozialisation der Zeit und zu tun, also inwiefern die Menschen überhaupt darin geschult waren, eigene Meinungen verantwortungsbewusst zu vertreten, sich gegen Autoritäten durchzusetzen. Es war ja doch noch eine andere Zeit in dieser, ja schon noch Nachkriegszeit. Das wären so die ersten Sachen, die mir einfallen.
Das ist ja schon eine Menge, ne? Genau. Und das Interessante ist, also ein paar von den Thesen werden wir gleich nochmal aufgreifen. Interessant ist, dass du zwei Arten von Argumenten dabei hast. Nämlich das eine sind situative Faktoren. Ne? Also sowas wie, wir sind gemeinsam angekommen, ne? Der andere hat vielleicht auch zugestanden. Also Dinge, die sich aus dieser Situation ergeben. Und ein paar sind, weiß gar nicht, wie ich die sonst nennen würde, ne, so charakterliche Faktoren oder sowas, ne? Also sowas wie, ich bin das vielleicht gewohnt oder so, ne?
Ja, so differenzielle Persönlichkeitsfaktoren, ne?
Mhm, genau. So, und tatsächlich wird das ein Thema sein. Also Milgram selbst hat interessanterweise in der Originalstudie hat er ganz viele situative Faktoren aufgeführt, warum die das begünstigt haben könnten. Also er hat ganz viel beschrieben, genau sowas, was du sagst. Ne? Man ist gemeinsam angekommen, ging davon aus, der andere ist auch freiwillig da. Man hat ja gehört, man kann jederzeit abbrechen, der hat aber nichts gesagt. Der Versuchsleiter trägt einen weißen Kittel, man ist in Yale. Also bitte Yale, ne? Das ist eine Institution, was du gerade gesagt hast. Die werden uns hier schon nicht schaden. Ne? Und dann hast du einen Versuchsleiter, der sagt, das macht keinen Schaden. Ne? So. Und er konzentrierte sich dann aber ein bisschen mehr und besonders dann mit seinem Buch, was er halt 10 Jahre schrieb, konzentrierte er sich mehr darauf, dass es wirklich ein Gehorsam wird. Ne? Also er sagt, was dabei rauskommt, ist, die Leute geben die Verantwortung ab. Das ist das zentrale Thema dann bei ihm, ne? Obedience to authority. Ich gebe die Verantwortung ab. Die Versuchspersonen seien der Autorität des Versuchsleiters erlegen. Ne? Also er beschreibt das dann wirklich, ne? Wir haben sie verführt, in ein Netz aus Gehorsam und Verantwortungsübergabe verstrickt. Und er geht dann so weit, dass er sagt, diese Versuchsperson tritt in einen sogenannten Agent State ein. Sie ist also nur noch ein Agent des Versuchsleiters. Ne? Und das wäre wie ein Soldat, der nur Befehle befolgt. Ne? Also jetzt sind wir bei Eichmann. Ich habe nur Befehle befolgt. Ne? Und er sagt, das ist wirklich ein Status, in den man da kommt. Ne? Und dann ist man da drinne und dann macht man einfach, was einem gesagt wird und man denkt nicht mehr selber nach.
Was ja jetzt gerade bei Eichmann völlig unzutreffend ist. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema.
Genau, viel, viel größeres Thema. Ne? Und er sagt, es gibt dabei dann halt noch stressreduzierende Faktoren, also Faktoren, die für die Versuchsperson diesen Stress zu gehorchen quasi reduzieren, ne, dass sie etwas tun, was vielleicht gegen ihre Überzeugung ist. Und zwar sowas wie eine moralische Umkehrung. Ne, also das Böse für einen guten Zweck. Ne, man verabreicht diese Schocks, weil man was für die Wissenschaft damit erreicht. Ne? Das heißt, es hat einen höheren Sinn, was man tut. Ja, und dazu gäbe es noch sowas wie bindende Faktoren. Das ist sowas wie der Versuchsleiter, dieses du musst weitermachen. Ne? Du mach jetzt bitte weiter. Ne? Und die reduzieren aber auch wieder den Stress, weil man eben die Verantwortung dadurch abgibt. Es gibt irgendwie so eine Stelle, wo der Versuchsleiter wirklich sagt, wenn du ihn fragst, wer trägt die Verantwortung dafür, dass hier nichts passiert, dann sagt er, ich.
Was ist, wenn ich fragen würde, wer trägt die Verantwortung für das, was passiert?
Ich. Er sagt, ich trage die Verantwortung. Ja, aber dafür musst du aktiv fragen.
Der geht für meinen Mord vor Gericht.
Ja, weil er sagt, hier passiert ja nichts. Mhm. Ja, er sagt, das ist schmerzhaft, aber es gibt keinen permanenten Gewebeschaden. Das ist die Formulierung. Genau, also sie haben tatsächlich ein Skript gebaut, wo der Versuchsleiter ganz viele Standardantworten auf genau solche Aussagen eben hatte, ne? Und einfach dafür gesorgt hat, dass die Versuchsperson dabei bleibt quasi. Ja, es wäre jetzt überraschend, wenn es keine Kritik an der Arbeit gäbe, ne?
Ja, vor allem, weil es eine 60er-Jahre-Studie ist. Die waren ja methodisch oft noch anders aufgebaut. Also, was ist die Kritik?
Er ist tatsächlich, also wenn wir das mit anderen Sachen vergleichen, methodisch ist er sehr, sehr, sehr sauber gewesen. Also der hat sich unfassbar viel Mühe gegeben. Er hat die Studie beschreibt bis zur Gravur des Stromgenerators da, beschreibt das ins Einzelste, was er da gemacht hat, sodass dass die auch heute noch x-mal repliziert wurde, weil man eben genau sehen konnte, was ist da passiert, ne? Und das wieder testen konnte. Also neben den ethischen Implikationen, die klammern wir jetzt mal aus, ne? Das ist ja kein Ethik-Podcast, gibt es eigentlich zwei Hauptkritikthemen. Das eine ist die Art des Studiendesigns und das zweite sind eben seine Schlussfolgerungen. Ja, das mit dem Studiendesign habe ich am Anfang schon gesagt. Er hat eigentlich kein Experiment gemacht, er hat eine Demonstration gemacht. Er wollte zeigen, dass Menschen zu Gehorsam gezwungen werden können. Also hat er seinen ganzen Aufbau auf diese maximale Compliance ausgelegt. Also er hat alles so gebaut, dass das irgendwie geht. Ihm und seinen Helfern war übrigens dadurch wirklich bewusst, dass sie Menschen großen Stress aus setzen. Ne? Also er hat sein Möglichstes getan, um diese Bedeutung der Arbeit rauszustellen. Es gibt Studien darüber, wie er die Bürokratie von Yale genutzt hat, um diese Studien durchzuführen. Also es ist wirklich, da ist sehr viel reingeflossen. Und er hat versucht, seine Leute zu motivieren über ständige Gehaltserhöhungen und so. Ne? Also er hat da wirklich dran gearbeitet. Entsprechend wird halt auch diskutiert, wie valide eben seine Schlussfolgerungen dann daraus sind. Ja, er stützt sich sehr auf dieses Thema Gehorsam, Abgeben von Verantwortung. Ich tue, was man mir sagt, ne? Ich trage keine Verantwortung. Und ich meine, wir alle wissen, dass das im Großen und Kleinen vorkommt. Ne? Also wer jetzt mal mit einem Behördenmitarbeiter oder irgendeiner Hotline über den Sinn eines Formulars gestritten hat, weiß, wovon ich rede. Das sind jetzt halt die Vorschriften, ich mache die ja nicht, ne? Und müssen sie halt so. Und das ist Milgrams Erklärung. Die Menschen sind so. Das ist in uns angelegt. Das wollte er erzeugen und das erklärt er dann auch. Und er wollte letztlich auch diese Parallele dann zu Eichmann und dann diese Banalität des Bösen. Ne? Das kommt zwar nicht von ihm, aber das passt zu ihm. Ne? So, das ist in den Menschen angelegt und die landen halt im Zweifel aus banalsten Gründen in so einem Apparat. Die Kritik richtet sich dann aber dagegen, wie er das erzeugt hat, also dieses Handbuch, was ich jetzt auch vorgetragen habe, weil er sagt dann blinder Gehorsam irgendwann, ne? Und das passt irgendwie nicht so ganz. Weil auch die Versuchspersonen, die jetzt den ganzen Weg gegangen sind, die haben Skrupel gezeigt, ne? Die haben starke emotionale Reaktionen gezeigt. Ich habe es ja vorhin versprochen, ich zitiere mal Milgram selbst, übersetzt. Ich beobachtete, wie ein reifer und anfangs gefasster Geschäftsmann lächelnd und selbstbewusst das Labor betrat. Innerhalb von 20 Minuten war er auf ein zuckendes, stotterndes Wrack reduziert, das sich rasch einem Punkt des nervösen Zusammenbruchs näherte. Er zupfte ständig an seinem Ohrläppchen und verdrehte seine Hände. An einer Stelle drückte er seine Faust gegen die Stirn und murmelte, oh Gott, lass uns aufhören. Und dennoch reagierte er weiterhin auf jedes Wort des Versuchsleiters und gehorchte bis zum Ende. Das aus der Originalstudie. Und er behauptete zum Beispiel auch, die Versuchspersonen hätten nur auf den Versuchsleiter geblickt. Ne? Es gab aber Videoaufnahmen dann und die zeigen halt auch, dass es nicht der Fall war. Und diese Erklärungen, die stellen halt nicht alle zufrieden und gibt auch andere Verklärungsversuche. Und dafür schauen wir uns mal nochmal jemanden an, der ein bisschen mehr geforscht hat, nämlich der Burger. Ich glaube, der war Österreicher. Wenn nicht, wäre es Burger, aber ich glaube Burger. Und der hat 2006 versucht, Milgrams Experiment Nummer 5 zu replizieren. Bei dem Experiment Nummer 5 ist ein bisschen was anders. Da ist nämlich das so, dass der Lerner schon bei der Einweisung, also wenn er auf den elektrischen Stuhl geschnallt wird, dann sagt er hätte vor ein paar Wochen im Krankenhaus eine Diagnose für leichte Herzprobleme bekommen, ob das wohl gefährlich sei. Ja, und der Versuchsleiter sagt, nein, ist kein Problem. Und bei 75 Volt beginnt er dann schon zu ächzen. Also man hört ihn dann, also man kann ihn hören als Lehrer, also als der schockt. Also hört man so, und das wird halt immer lauter. Und bei 150 Volt sagt er, ich zitiere, oh, that's all, get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out.
Ja, das ist ja sehr klar.
Wenn du jetzt aufhören möchtest, kriegst du die bekannten Ansagen. Please continue, you must continue und so weiter. Egal, ob du jetzt weitermachst oder nicht, Burger hört jetzt auf. Weil bei dem Experiment Nummer 5 war es so, wer bei 150 Volt trotzdem weitergemacht hat, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bis zum Ende dabei geblieben. Kleiner Spoiler, im Originalexperiment waren das 63%. Die nach dieser Aussage bis 450 Volt weitergemacht haben.
Kann man ja kaum glauben, ne?
Und Burger hat halt dann 2006 gesagt, okay, vielleicht ist es ethisch vertretbar, wenn wir bis 150 Volt gehen. Ja, also die Leute, egal ob die jetzt weitermachen würden oder aufhören, ne, dann das hat er durch die Ethikkommission durchgekriegt. So, also wir haben jetzt 2006 und der Lernende hat Herzprobleme. Was meinst du, was machen unsere Versuchspersonen? Es ist nicht mehr 1961, es ist 2006.
Na, so wie du fragst, machen die meisten weiter.
Nur ungefähr 70%.
Wahnsinn, ne?
Eine Situation habe ich noch, ist die letzte. Du bist jetzt einer von zwei Lehrern. Das heißt, ihr kommt zu zweit in diesen Versuchsleiterraum.
Oh, Gruppenzwang.
Da ist noch jemand mit dir da, der hat den gleichen Job. Und der, beziehungsweise die, falls du eine weibliche Probandin bist, verteilt auch erstmal die Schocks. Ne? Also wenn du fragst, warum sind wir zu zweit, dann heißt das, ist erstmal egal. Ne? Aber du hast erstmal gar keinen Job, du schaust nur zu. Und bei 90 Volt sagt sie, ich weiß nicht. Und wenn der Versuchsleiter sagt, bitte weitermachen, sagt sie, ich glaube, ich kann das nicht und bricht ab. Du sollst jetzt übernehmen. Was meinst du?
Ich befürchte, die meisten übernehmen, auch wenn ich es völlig irrwitzig finde.
63%.
Ich verstehe das nicht.
Das ist nicht mal ein signifikanter Unterschied zu den 70%, die er vorher hatte. Na, also wir sind 2006.
Das lässt einen doch an der Menschheit zweifeln.
Ja, es ist egal, ob Frau oder Mann. 2009 auch, 2014 in Polen, die hatte ich vorhin mal kurz zitiert, die Ergebnisse sind reproduzierbar. Burger sagt, wer sich den Schockgenerator ausleihen möchte, die Attrappe soll sich melden. Ne? Also er gibt dir gerne weiter, weil die haben das Ding wirklich mit viel Aufwand nachgebaut. Wenn man dem Design von Milgram folgt, dann bleibt es dabei. Die Ergebnisse haben Bestand. Man muss dazu sagen, vielleicht einmal nochmal für die Ethikinteressierten. Die sind inzwischen an der Stelle so, dass sie die Leute teilweise durch so einen zweistufigen Bewerbungsprozess schleusen. Also jeder, der schon mal irgendwie was mit Studien zu tun hatte oder mit Psychologie, ist sowieso raus. Jeder, der in Therapie ist, der mal Missbrauch erlebt hat. Er hat, glaube ich, Burger war das, der hat einen Psychologen davor geschaltet, einen ausgebildeten klinischen Psychologen, der die Leute beim leisesten Ansatz irgendeines Verdachtes ausschließen sollte. Also der hat 40% der Teilnehmer nochmal ausgeschlossen. Ne? Das heißt, sie haben schon wirklich sehr darauf geachtet, stabile Menschen in die Studie reinzuholen letztlich. Ne?
Mhm.
Genau. Also Burger hat dann natürlich auch ein bisschen erklärt und jetzt kommen wir dahin, wo wir vorhin waren. Er sagt, es sind die situativen Faktoren. Das ist seine These. Ja, und diese situativen Faktoren, die er herausstellt, sind vier und die würde ich jetzt gerade nochmal durchgehen. Er sagt, das eine ist die inkrementelle Natur. Ja, also der berühmte Frosch im Topf. Du hast bei 15 Volt geschockt, du hast bei 150 geschockt, bei 165, bei 108, also du bist immer ein Stückchen höher gegangen. Und es ist für uns, ne, kognitive Dissonanz, es ist schwer zu erklären, warum genau diese nächsten 15 Volt den Unterschied machen.
Naja, nun gut, wenn da einer ruft, er will nicht mehr, fände ich das recht leicht zu erklären.
Richtig, das ist eine Stelle, da kann man das gut erklären, aber wenn du da einmal drüber bist, ja, du hast es ignoriert, jetzt bist du über 330. Und von drüben kommt keine Reaktion mehr. Das war aber beim letzten Mal schon genauso. Warum brichst du jetzt ab? Also das ist sein einer Aspekt. Der zweite ist, du hast keine Zeit zum Nachdenken. Ja, also das Ganze geht sehr schnell. Ja, kannst dir jetzt vorstellen, spätestens ab den 300 Volt, du stellst eine Frage und nach 5 Sekunden sollst du das als falsch werten, sagst 330 Volt, drückst einen Schalter und dann geht's weiter, stellst die nächste Frage. Das heißt, dieses ganze Experiment lauert nicht lang. Ja? Und dadurch fehlt dir natürlich auch die Chance zu überlegen, was mache ich eigentlich hier? Weil dafür musst du erstmal bremsen. Dafür musst du erstmal vielleicht mal einen Schritt zurücktreten und sagen, Moment. Und dann hast du den Versuchsleiter, der sagt, please continue. Ja? The experiment requires that you continue. Du sollst nicht nachdenken. Ja? So. Dann, es wäre halt eine neuartige Situation. Und die normativen Informationen, die zur Verfügung stehen, sind sehr gering. Du hast einen ausgebildeten Psychologen da. Der hat eine hohe Autorität, ne, inklusive Laborkittel. Ja, und der sagt, es kann nichts passieren. Das heißt, du hast wenig Chance zu sagen, wie würden andere in der Situation reagieren. Ne, weil wie oft, also du jetzt ja, ne, aber wie oft hat ein normaler Mensch in so einem Psychologielabor gesessen und Leute geschockt? Ja, und weiß man, ob das okay ist oder nicht? Weiß man, ob 300 Volt wehtun oder nicht? Ja. Und der letzte Punkt, den er sagt, das ist das, was Milgram halt auch sagt, ne? Du hast die Gelegenheit, die Verantwortung abzuschieben. Da ist jemand, der übernimmt die Verantwortung. Damit bist du ja eigentlich irgendwie raus. Also, das ist Burgers Erklärung, ne? Also situative Faktoren, inkrementell, keine Zeit, eine neue Situation und eben auch die Gelegenheit, Verantwortung abzuschieben. kommt schon relativ dicht an das, was du eben auch gesagt hattest.
Mhm.
Genau. Ja, vielleicht noch ein kleiner Fun Fact am Rande. Man hat so festgestellt, dass dieses Argument, es ist für die Wissenschaft tatsächlich ein ziemlich starker Motivator ist. Also es gab Studien, die haben sich so ein bisschen mehr darauf fokussiert und haben festgestellt, auch das hilft tatsächlich schon, dass die Leute Dinge tun, die sie sonst nicht so toll finden.
Weil das nochmal eine Autorität ist.
Nee, wir sind eher so bei diesem, das Böse für das Guten, ne? Also der höhere Sinn dahinter. Ne? Also es gab zum Beispiel einen, die Details jetzt nicht mehr, aber der hat die Leute Bilder bewerten lassen oder beschreiben lassen mit ausschließlich negativen Wörtern. Und der hat halt irgendwie angefangen bei Ku Klux Klan Bildern bis hin zu irgendwie eine Familie spielt im Park und du musstest immer ein negatives Wort auswählen. Du konntest, es gab keine positiven Wörter, ne? Du musstest das mit irgendwas Komischem beschreiben, ne? Wie disgusting oder was auch immer. Und da haben die Leute genauso viel Abneigung zugezeigt, ne? Aber so eine Argumente wie das ist für die Wissenschaft, ne? Das hilft dann eben, dass sie sich quasi überwinden und sagen, na gut, dann hat das einen höheren Sinn, dass ich das hier mache, ne? Dann mache ich das halt trotzdem. So, und der letzte, das war, die Studie hat mir nicht so gefallen, aber ich fand das interessant. Der hat sich konzentriert auf diese Aufforderungen des Versuchsleiters, dieses bitte weitermachen und so. Und er hat gesagt, diese vierte Aufforderung, du musst weitermachen, du hast keine andere Wahl. Ja, er sagt, die hat im Originalexperiment, hat die niemanden dazu gebracht, seine Meinung noch zu ändern. Ja, das heißt, die hatte eine Erfolgsquote von null. Und der hat diese These aufgestellt und er hat es auch mit einem Experiment noch ein bisschen nachgemacht, aber das fand ich methodisch nicht so sauber. Aber ich will die These gerne mitnehmen. Er sagt, mit diesem bis zu diesem Moment sind Versuchsleiter und Versuchspersonen auf einer Seite. Er sagt, mit diesem Befehl, ne, du hast keine Wahl, würde sich der Versuchsleiter auf die andere Seite positionieren.
Ja, das löst doch die abschließende Reaktanz aus. Also spätestens da wäre es bei mir
bei
vorbei.
Dir sowieso. Genau. Und er sagt, und deswegen argumentiert er gegen diesen blinden Gehorsam. Also Haslam ist das jetzt hier. Sondern er sagt, das ist eher seine Worte, engaged followership. Also du folgst engagiert, weil du hast die wissenschaftlichen Ziele des Versuchsleiters akzeptiert. Du hast seine Führung akzeptiert. Aber du gehorchst ihm nicht blind. Wenn er anfängt, gegen diese Vereinbarung zu verstoßen, ne, und irgendwie dir Befehle zu erteilen, dann gehst du vielleicht raus. Und er sagt, dieses Setting von Milgram, das hilft halt dabei, sich mit dem Ziel des Versuchsleiters zu identifizieren. Ne, und dadurch folgst du ihm halt.
Mhm.
Tja. So, das waren jetzt eine ganze Menge Thesen. Mich würde eigentlich schon fast mehr zum Abschluss interessieren, welche Erklärung spricht dich an?
Ich habe gemerkt, dass diese Erklärung von, dass man keine Zeit hat, mich total angesprochen hat. Also den ersten Schock und den zweiten Schock, den geben wahrscheinlich ja alle. So, und dann bist du da sowieso drin. Und wenn du dann wirklich keine Zeit hast, nachzudenken und dir eine Meinung zu bilden und ja gar nicht richtig merken kannst, dass plötzlich diese engaged followership missbraucht wird und dein Vertrauen ja auch missbraucht wird, dann dauert's, glaube ich, bis diese Erkenntnis ankommt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass halt dann diese kognitive Dissonanzreduktion eintritt, wie du ja auch beschrieben hast, mit jetzt bin ich so weit gegangen, jetzt kann ich ja noch weitermachen. Und ich glaube, dass gerade dieser Zeitdruck einen wesentlichen Einfluss darauf hat, dass man diese Gehorsamkeit zeigt gegenüber diesem Versuchsleiter. Und ich bin trotzdem überrascht und sehr erschrocken darüber, wie hoch die Zahlen sind, die da keinen Widerstand geleistet haben.
Also wie gesagt, Milgram war das auch.
Also ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, dass ich das tun würde, aber die Statistik spricht gegen mich.
30% haben auch abgebrochen, ne?
Okay.
Aber im Originalexperiment, wie gesagt, keiner vor 300. 40 von 40 ist schon eine Quote.
Was hat dich denn am meisten angesprochen von den Erklärungen?
Also es ist relativ ähnlich. Also ich habe es für mich so ein bisschen als Überrumpelung bezeichnet. Ne? So du rutscht in so eine Situation, die du wirklich schwer bewerten kannst. Also dieses normative Element ist durchaus, da ist glaube ich schon was dran. Ne? Weil du kannst sowas nicht bewerten. Ne? Das ist wie im Krankenhaus. Ne? Da ist auf einmal irgendjemand im weißen Kittel und der sagt dir, du musst jetzt diese Tabletten nehmen. Ne? Das ist auch okay. Ne? Wollte ich bis eben nicht, aber offensichtlich muss ich das. Und ich glaube, so ein bisschen ist das schon. Und diese Autorität natürlich, die damit einhergeht. Ne? Wobei auch da muss man wieder sagen, jetzt wieder bespreche ich mir selber, Randdetail, Milgram hat auch versucht, das in irgendeinem so runtergekommenen Schuppen zu machen. Also er hat das aus Yale rausgezogen und gesagt, wir machen das jetzt irgendwo anders, das hat auch nichts geändert. Den Teil mit dem weißen Kittel vielleicht mal weg. Und langfristig bin ich aber bei dir, dieses inkrementelle Vorgehen. Na, also es ist sehr schwer, einen Absprung zu finden, wenn man das schon mitgemacht hat. Ja, weil du bist dann, also im Zweifel könnte ich mir vorstellen, bist du tatsächlich schon an dem Punkt, wo du dich eher für das schämst, was du da machst. Ne? Also es ist schwer, das vor dir selbst zu erklären, was du da tust. Und in dem Moment, wo du aufhörst, dann müsstest du das ja in dem Moment auch zulassen, dass du sagst, okay, das ist falsch, was ich hier tue. Ja, und da bist du, glaube ich, drin. Weil wenn du das bis eben zugelassen hast, warum sollte es jetzt anders sein? Ne? Also das ist, glaube, das ist schon sehr, sehr schwer. Genau, und ich bin für mich, da bin ich jetzt nicht tiefer eingestiegen und ich weiß auch nicht, ob das eher ein philosophisches Thema ist, weil ich habe wenig gesehen dazu, bin ich über den Begriff gestolpert, Situationism, also auf Deutsch Situationismus, ist so unbekannt, dass es noch nicht mal Wikipedia-Artikel hat. Das wäre die These, quasi die Situation prägt das Verhalten, nicht der Charakter. Also wir sind im Zweifel bei den Behavioristen und es ist gar nicht so viel damit zu tun hat, wie du bist, ne? Wie du gerade sagst, ich bin ja eher so ein widersprüchlicher Typ, würde ich jetzt so bestätigen, sondern dass die Situation halt einen deutlich stärkeren Einfluss hat. Und ich habe für mich gemerkt, dass das spricht mich an. Ne? Also das, ich glaube schon, dass Menschen wirklich in Situationen sehr, sehr anpassungsfähig sind, um es mal positiv auszudrücken. Ja, ich glaube, wenn ich morgen auf einer einsamen Insel landen würde und mich selbst ernähren müsste, dann wäre ich auf einmal Zimmermann und Jäger und was weiß ich und würde mich da auch dran gewöhnen und würde, glaube ich, ganz andere ethische Standards ansetzen. Also ich glaube schon, wir sind sehr anpassungsfähig und das gehört auf jeden Fall zu einem ganz großen Teil dazu.
Das ist ja auch eine ganz alte Diskussion der differenziellen Psychologie, was jetzt den größeren Einfluss hat, ob Charakter oder Situation oder ob es eine Interaktion zwischen beidem ist, das wäre nochmal eine ganz eigene Diskussion.
Die müsstest du aber, glaube ich, anleiten, weil da bin ich sehr, sehr weit von entfernt.
Ja, vielleicht ein andermal. Ja. Jetzt nicht.
Ich glaube auch. Genau. Ja, ist für dich noch was offen geblieben?
Nee, ich glaube nicht. Also, wir könnten da bestimmt noch ganz lange drüber diskutieren, aber ich bin noch ziemlich beeindruckt von diesen Ergebnissen und ich habe jetzt keine offenen Fragen gerade behalten. Also ich glaube, ich denke noch länger drüber nach und achte mal drauf, was man so tut, was eigentlich nicht mit den eigenen Standards vereinbar ist. Oder was ich so tue.
Dann lenk doch mal geschmeidig über zur Frage, was du mitnimmst, auch wenn du es wahrscheinlich gerade schon beantwortet hast.
Genau, ich habe dir schon verraten, was ich mitnehme. Auf jeden Fall ein Erschrecken darüber, wie hoch diese Zahlen sind. Und ich hätte gedacht, du kommst mit Erkenntnissen, dass man diese Studien auseinandernehmen kann und die Zahlen überhaupt gar keine Gültigkeit besitzen in der Höhe. Das war überhaupt nicht der Fall und das finde ich noch viel bedrückender. Und was ich super spannend fand, war, dass du, ich liebe das ja, den biografischen Bogen gespannt hast und ich jetzt noch besser einordnen kann, vor welchem Hintergrund er diese Studien konzipiert hat und vor welchem Hintergrund seiner Biografie, die ja stattgefunden haben und interpretiert werden können. Super spannend, vielen Dank. Was nimmst du denn mit?
Vielleicht noch ganz kurz dazu, er konnte das, wenn wir bei Biografie sind, können wir es auch abschließen, er konnte das nicht mehr so weit verfolgen, weil er ist, glaube ich, schon mit Anfang 50 gestorben, also schon gar nicht so viel später. Ne? Er hat seinen Ruhm quasi noch mitgenommen, aber es hat irgendwie, glaube ich, einen Herzinfarkt gehabt oder so. Und genau, im Gegensatz zu Zimbardo, der deutlich, weiß gar nicht, ich glaube, der lebt sogar noch.
Lebt der nicht immer noch?
Ja, es kann gut sein. Ne? Die sind ja, also Milgram wäre jetzt 80, ne? Also ist jetzt,
ja, das kann man schon noch erleben.
Genau. Ich Also tatsächlich habe ich vor allen Dingen für mich mitgenommen, dass ich das Experiment abgespeichert hatte, wie so viele andere, so ja, das war halt in den 60ern, ne? Also irgendwelcher alter Kram. Und wirklich gespannt geguckt hatte, was ist denn heute so, und wirklich nur Studien gefunden haben, die gesagt haben, ja, das ist ja heute immer noch. Kannst du 1:1 replizieren, ne? Wir haben hier diesen Schockgenerator nachgebaut und, ne, wie gesagt, funktioniert noch, ne? Läuft. Und genau, das ist schon sehr interessant. Und ja, für mich das Zweite, was ich mitnehme, ist dieser Begriff, ich sage ihn jetzt nicht nochmal, ne, dieses Situationsabhängige. Und das interessiert mich schon. Und ich glaube, da muss ich wirklich mal ein bisschen mehr nachlesen, weil ja, das finde ich extrem spannend.
Ich kann dir mein Lehrbuch leihen, das ich damals für differenzielle Psychologie hatte.
Ich habe eigentlich einen schönen Roman gesucht, der das leichtgängig verarbeitet. Aber gut, wir werden sehen.
Okay, danke für die Aufbereitung. Das war super spannend.
Vielen Dank. Vielen Dank an unsere ZuhörerInnen fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.